Herr Vizepräsident, Frau Kollegin Zielinski, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Normalität oder Notbehelf, Fremdsprachenunterricht an der Universität, nachdem so für das Anliegen so verständnisvollen Worten von Herrn Kollegen Tennort fühle ich mich ein wenig wie jemand, der mit aller Wucht zu einem Lauf anrennt, anhebt und dann kräftig gegen eine Tür zu rennen und in letzter Minute lüftet jemand ein wenig, mehr kann ich Ihnen nicht zugestehen, ein wenig die Tür und das nimmt natürlich diesem geplanten Effekt viel. Gleichwohl, ich will es versuchen, ein Plädoyer, wenn ich so sagen darf, in eigener Sache, sicherlich auch ein wenig eine Erklärung der Zeitumstände, die es schwierig machten. Kann es, darf es, muss es Fremdsprachenunterricht an der Universität geben und wenn es ihn gibt, was ist seine Aufgabe? Ist eine Not oder Ersatz oder Sondermaßnahme? Oder gehört er zur Normalität einer Universität unserer Zeit? Dass dies keine neuen Fragen sind, sondern alte und immer wiederkehrende Zweifel, die auch schon vor der Zäsur von Wende und Einheit, wenn auch meist vorsichtig und vertraulich, gegen einen universitären Fremdsprachenunterricht vorgebracht wurden, das werden mir wohl viele bestätigen, die schon länger an dieser Einrichtung und ihren Vorgängern tätig sind. Wenn die studienvorbereitende Schule mehr und besseren Fremdsprachenunterricht anböte, so ein beliebter Einwand, dann könnte man sich dies an der Universität sparen. Selbst eine Reduzierung des schulischen Mathematikunterrichts ist in der Zeit der DDR mir dafür, wenn auch vorhersehbar folgenlos, angeboten worden. Und in der Tat, wer sich der Universitätskonzeption Wilhelm von Humboldts erinnert, die ja bis heute mit Recht als das große, wenn auch nicht immer wirklich bekannte Modell für eine moderne Forschungsuniversität und ein modernes Studium gilt, würde dort in seiner Suche nach Argumenten gegen einen universitären Fremdsprachenunterricht fündig werden können. Denn wie heißt es doch zum Beispiel im Königsberger und litauischen Schulplan über den Unterschied von Gymnasium und Universität. Ich zitiere: Der Schüler ist reif, wenn er so viel bei anderen gelernt hat, dass er nun für sich selbst zu lernen imstande ist. Sein Sprachunterricht zum Beispiel ist auf der Schule geschlossen. Wenn er dahin gekommen ist, nun mit eigener Anstrengung und mit dem Gebrauche der vorhandenen Hilfsmittel jeden Schriftsteller, insoweit er wirklich verständlich ist, mit Sicherheit zu verstehen und sich in jede gegebene Sprache nach seiner allgemeinen Kenntnis vom Sprachbau überhaupt leicht und schnell hineinzustudieren. Ende des Zitats. Man könnte einwenden, dass dem Sprachgenie Wilhelm von Humboldt verborgen geblieben ist, welche Mühe das Sprachlernen normalen Sterblichen bereitet. Doch scheint mir dies ein eher vordergründiges Argument. Für wesentlicher halte ich den Grad und die Breite der Entwicklung, welche die Wissenschaften seit Humboldts Zeiten genommen haben, sowie ihr heutiges Ausmaß internationaler Verflechtung und die damit gegebene Bedeutung internationaler wissenschaftlicher Kommunikation. Gewiss bleiben die von Humboldt postulierte Einheit von Lehre und Forschung und das Ideal der bildenden Geselligkeit oder wie wir heute sagen, der Bildung durch Wissenschaft, die wesentlichen Grundlagen der Universität und des wissenschaftlichen Studiums. Gleichwohl ist unverkennbar, dass die Einbettung des Studiums in die Forschung und die eigenständige Organisation eines solchen Studiums auch für die bestvorbereiteten Studienanfänger nur ein Ziel sein kann, das sie erst im Verlauf ihres Studiums an der Universität und in aller Regel nur mit Hilfe und unter Anleitung von Hochschullehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern erreichen. Jede Wissenschaft ist heute ein so komplexes und differenziertes Gebäude, dass es sich dem Neuling nicht oder nur unter großen Mühen erschließt. Dazu die Studenten durch eine systematische Grundlegung des jeweiligen Studiums zu befähigen, gehört zur Verantwortung der Professoren und zwar nicht nur als Einzelne, sondern auch als kollegiale Kooperation. In den Natur- und Technikwissenschaften ist dies eine, wenn auch nicht immer vorbildlich praktizierte Selbstverständlichkeit. Dagegen ist es kein Ruhmesblatt der Geisteswissenschaften, dass man bei ihnen immer noch Professoren findet, die sich unter missbräuchlicher Berufung auf Humboldt dieser Aufgabe verweigern. In diesem Zusammenhang einer völlig anderen Situation gehört auch Humboldts Sicht des Sprachunterrichts als etwas, was ausschließlich in die studienvorbereitende Schulbildung gehört. Dass ihm hier der traditionelle Latein- und Griechischunterricht und seine maßgebliche Orientierung auf die Lektüre angesehener literarischer Texte vor Augen stand, das ist ja unübersehbar. Und dass dies nicht unseren Einsichten in das Wesen von Sprache und ihrer zentralen Rolle in Erkenntnis und Kommunikation gerecht wird, das ist doch wohl nicht minder eindeutig. Ja, man ist sogar versucht, den Sprachforscher Humboldt gegen den Universitätsreformer Humboldt in Stellung zu bringen. Denn wie immer wir auch heute zu Wilhelm von Humboldts Auffassung stehen, nach der, ich zitiere, die Geisteseigentümlichkeit und die Sprachgestaltung eines Volkes in einer solchen Innigkeit der Verschmelzung ineinander stehen, dass, wenn die eine gegeben wäre, die andere vollständig aus ihr abgeleitet werden könnte, das glaubt, glaube ich, heute kaum noch ein Philologe, so zeigt sich doch in diesem Diktum, welche Bedeutung er dem Zusammenhang von Sprache und Denken zumaß. Dieser Zusammenhang von Sprache und Denken bestimmt denn auch die Richtung, in der wir eine begründete Antwort auf unsere Ausgangsfrage suchen müssen, ob universitärer Fremdsprachenunterricht Normalität oder Notbehelf ist. Dem Sprachforscher und Sprachtheoretiker Wilhelm von Humboldt ging es um die Wechselwirkung zwischen der Sprache eines Volkes und dessen geistiger Verfassung, das heißt also seiner Art und Weise des erkennenden Denkens und der bildhaften Anschauung. Der eigentliche Sinn universitären Fremdsprachenunterrichts ergibt sich ebenfalls aus dem Zusammenhang von Wissen, Denken und Sprache, freilich nicht im Sinne einer nationalen Gesamtpersönlichkeit, sondern im Unterschied dazu, aus dem Zusammenhang zwischen einem bestimmten gegenstands- und tätigkeitsbezogenen Bereich menschlichen Erkenntnisstrebens und menschlichen Handelns einerseits und den sprachlichen Formen und Mitteln ihres Vollzugs andererseits. Dabei könnte der Begriff sprachliche Formen und Mittel in dem Sinne fehlgedeutet werden, als handele es sich dabei um einzelne Elemente von Sprache. Das entspräche der verbreiteten und ja leider auch unter Philologen immer noch anzutreffenden hochnäsigen Meinung, den Zusammenhang zwischen fachbezogener Kommunikation und Sprache auf den terminologischen Aspekt zu reduzieren, ihn also zu einer Wörterbuchfrage zu machen. Eine solche rein lexikalische Sicht wird dem Phänomen dessen, was gängig, wenn auch vielleicht missverständlich als Fach- und Wissenschaftssprachen bezeichnet wird, in keiner Weise gerecht. Denn neben der Terminologie ist das, wie ich jedenfalls finde, eigentlich Faszinierende von fachbezogener Kommunikation die geschichtlich gewachsene Typologie der Texte bzw. der rhetorischen Verfahren der jeweiligen konkreten Sprachen in ihrer Wechselwirkung von gedanklichem Vorgehen und sprachlichem Ausdruck. Gewiss gilt dies vor allem für den aktiven oder produktiven Gebrauch einer Fremdsprache. Damit will ich den Wert verstehenden Lesens, wie es uns ja auch in Humboldts Charakterisierung der fremdsprachigen Kenntnisse von Studienanfängern entgegentritt, nicht geringschätzen. Aber die textuelle und rhetorische Komponente fachbezogener Kommunikation tritt dabei meist in den Hintergrund, wird nämlich schlicht übersehen. Und das Proprium universitären Fremdsprachenunterrichts als eines normalen Bestandteils universitärer Bildung bleibt bei einer rein verstehensorientierten Zielstellung undeutlich. Um es griffig zu sagen, wie Physiker in ihrer Muttersprache als Fachleute sprechen und schreiben, das lernen sie, indem sie Physik studieren und als Physiker tätig sind. In noch höherem Maße gilt dies selbstverständlich auch bei gutem Fremdsprachenunterricht auf dem Wege zum Abitur für jede Fremdsprache, zumindest wenn man sich derer mit Erfolg aktiv bedienen will. Und mit Erfolg heißt eben nicht nur, Informationen zu empfangen oder zu transportieren, sondern sich jener Argumentations- und Kommunikationsstrategien sicher zu bedienen, wie sie sich auf diesem Gebiet in der jeweiligen Fremdsprache kulturgeschichtlich herausgebildet haben. Aus der studienvorbereitenden Schule bringen die Studierenden allenfalls einzelne Elemente und Voraussetzungen für die Entwicklung einer solchen Kompetenz mit. Wie Physiker sprachlich agieren, lernen sie erst im Physikstudium. Wenn dies schon für ihre Muttersprache gilt, also für das Deutsch von Physikern, wie viel mehr zum Beispiel für das Englisch von Physikern. Die Vorstellung, dieses Englisch könnten Sie schon aus dem Gymnasium mitbringen, ist schlicht naiv, wenn nicht sogar töricht. Es geht auch nicht um irgendein Englisch zwischen Alltag, Zeitung und Tourismus, also um irgendeinen kommunikativen Effekt. Kommunikativer Erfolg kann im Zeitalter der Globalisierung für Fachleute nämlich nur heißen, mit der Fremdsprache bei fachbezogenen Kommunikationsanforderungen so umgehen, wie ein Physiker, dessen Muttersprache diese Fremdsprache ist. Das bedeutet jedoch, kein deutscher Physiker, der nicht genau weiß und relativ sicher beherrscht, wie, sagen wir, ein britischer oder ein amerikanischer Physiker Vorträge hält, Diskussionen bestreitet oder Zeitschriftenartikel schreibt, ist zu einer gleichwertigen kommunikativen Leistung und mithin zu einem solchen kommunikativen Erfolg in der Lage. Mancher mag immer noch meinen, es genüge, seine Vorträge und Zeitschriftenartikel erst in Deutsch abzufassen und sie dann mit Hilfe des Wörterbuchs allein oder mit anderen irgendwie ins Englische oder in eine andere Sprache zu bringen. Wer so vorgeht, wird so gut wie immer nur zweiter Sieger sein. Gewiss mag es auch sprachbegabte Physiker geben, die durch genaues Lesen und Imitieren, Hinhören und Nachsprechen selbst jene fremdsprachige Kompetenz ausbilden, die sie benötigen. Aber auch für diese erfordert das ein Übermaß an ungeordneter Anstrengung und bedeutet mithin eine Verschwendung von Zeit und Energie. Die Rechtfertigung universitären Fremdsprachenunterrichts, der nicht nur Notbehelf oder Nachhilfe ist, besteht eben darin, den fachlich auf bestimmte Gegenstände und Aufgaben bezogenen Spracherwerb zu systematisieren und zu optimieren. Diese Leistung des universitären Fremdsprachenunterrichts setzt nun wiederum Lehrerinnen und Lehrer voraus, deren professioneller Anspruch an sich selbst darin besteht, den fachbezogenen Spracherwerbsprozess gleichsam umzukehren, sich also ausgehend von ihrer allgemeinen Sprachkompetenz der fachbezogenen Kommunikation von außen, also über die dort verwendeten und dafür charakteristischen Formen und Mittel zu nähern und sich zugleich in fachlicher Hinsicht zwar kein wirkliches oder gar tieferes Verständnis, aber doch ein trotz aller unvermeidlichen Oberflächlichkeit annähernd brauchbares Gespür für wiederkehrende Absichten und Inhaltsstrukturen zu erarbeiten. Beides befähigt sie, die stilistische Absicht und den rhetorischen Zweck fachlicher Texte und Äußerungen zu erschließen, sodass sie, didaktische Kompetenz vorausgesetzt, deren sprachliche Ausdrucksformen sinnvoll unterrichten können. Nach meiner Erfahrung erfordert eine solche linguistische Befähigung allerdings eine gewisse Intensität und Dauer der Arbeit in einem bestimmten Kommunikationsbereich, was sich, zurückhaltend gesagt, ich will Ihre Probleme nicht erhöhen, Frau Kollegin Zielinski, nur bedingt mit der Notwendigkeit eines planerisch effizienten Lehrereinsatzes verträgt. Vor allem aber erfordert dies einen ständigen Kontakt mit der fachbezogenen Sprachforschung. Wie dies von Sprachenzentren geleistet werden können, kann, die ausdrücklich, unbeschadet eben dieser großen Leistung, als Serviceeinrichtung angesehen werden, bleibt für mich deshalb eine offene Frage. Im Blick auf die 50 Jahre, die wir heute feiern, war es jedenfalls ein beachtlicher Fortschritt, dass die größeren Fremdspracheneinrichtungen an den Universitäten und Hochschulen der DDR im Laufe ihres Bestehens den Charakter reiner Lehreinrichtungen überwanden und eigenen linguistischen wie didaktischen Forschungsinteressen nachgingen. Auch die Einrichtung, deren 50-jähriges Jubiläum wir heute feiern, begann als eine Lehreinrichtung, es klang schon an, genauer gesagt, als eine Abteilung für studentischen Russischunterricht. Darin lag zugleich ihr Vorteil wie ihre Belastung. Einerseits verdankte sie ihre Existenz einer zentralen und außeruniversitären Entscheidung. Das muss kein Nachteil sein, denn universitäre Erneuerungsprozesse sind bekanntlich von notorischer Langsamkeit. Andererseits war das Motiv für diese Reform ganz explizit politisch-ideologischer Natur. Dass Russisch eine große europäische Literatursprache ist, das gehört zum europäischen Kulturbewusstsein. Und dass in dieser Sprache bedeutende wissenschaftliche Leistungen publiziert wurden und werden, ist ebenfalls schlechterdings nicht zu leugnen. Der eigentliche Grund für die Entscheidung war jedoch, dass Russisch die Sprache der Sowjetunion und damit der Führungsmacht der kommunistischen Welt war. Russisch sollte ein sprachliches Mittel sein, um unter der Losung von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen, die radikale Umgestaltung der Gesellschaft nach den Lehren des Marxismus und Leninismus zu befördern. Russisch war die Verkehrssprache des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe und die Kommandosprache des Warschauer Vertrages. Und bald nachdem das Politbüro der SED aus der zweiten Verfassung der DDR den Satz „Die DDR ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation“ gestrichen und Deutschland zu einem Unwort gemacht hatte, verkündete ein Sekretär des Zentralrats der FDJ im Auditorium Maximum dieser Universität, Russisch solle unsere zweite Muttersprache werden. Allerdings war dies nur ein Teil der Wirklichkeit. Denn erstens muss zur Ehre der überwiegenden Mehrheit der Russisten dieser Einrichtung gesagt werden, dass sie nicht auf den politisch-ideologischen Rückenwind der von ihnen unterrichteten Sprache setzten, sondern auf die Qualität ihrer Arbeit und auf das Interesse der Studenten an den von ihnen benutzten Texten. Freilich war dieses Interesse unterschiedlich. Nicht zuletzt deshalb, weil die Wissenschaft in der Sowjetunion natürlich nicht, wie offiziell behauptet, auf allen Gebieten international führend war. So etwas kann es ja auch gar nicht geben. Überdies zeigte sich ausgerechnet auf solchen Gebieten, auf denen sowjetische Wissenschaftler unstreitig Bemerkenswertes leisteten, nämlich in den Naturwissenschaften, zunehmend selbst in der russischsprachigen Zentrale des sozialistischen Weltsystems die Tendenz, in der wissenschaftlichen Kommunikation Englisch zu verwenden. Ich kann doch nicht auf einer internationalen Konferenz Russisch sprechen, so begründete mir ein Physiker mit vorzüglichen Russischkenntnissen seinen Wunsch auf Aufnahme in einen Englisch-Intensivkurs, wenn meine russischen Kollegen Englisch sprechen. Bekanntlich gibt es so etwas wie eine normative Kraft des Faktischen und wir Deutschen erfahren das in Bezug auf unsere Sprache schon längere Zeit mit Nachdruck. Dieses Moment der internationalen Kommunikationsrealität bringt mich zu einer zweiten differenzierenden Ergänzung des politisch-ideologischen Ausgangsbildes. Relativ früh begriffen nämlich maßgebliche politisch Verantwortliche in der DDR, Sie deuteten vorhin ein leichtes Erstaunen darüber an, Herr Kollege, dass trotz aller ideologischen Vorsätze es neben Russisch weitere Fremdsprachen gab, auf welche die DDR nicht verzichten konnte. So wurde relativ früh aus der Russischabteilung die Abteilung Hochschulsprachunterricht, dann das Institut für Fremdsprachen und schließlich sogar als formal Gleiche unter Gleichen die Sektion Fremdsprachen. Selbstverständlich behielt Russisch seine führende Position. Die DDR hätte ihr Selbstverständnis ändern müssen, wenn sich dies hätte ändern sollen. Gleichwohl nahm die Bedeutung anderer Sprachen, nahm insbesondere die Bedeutung des Englischen stetig und unaufhaltsam zu. Dass sich dies in dieser Einrichtung geräuscharm vollzog und in den letzten Jahren sogar diskret befördert wurde, ist das Verdienst der langjährigen Sektionsdirektorin, Frau Kollegin Helga Wüsteneck, wie ich hier dankbar feststellen will. Es gehört schließlich zum Bild des universitären Fremdsprachenunterrichts in der DDR, dass die im Laufe der Jahre kräftig gewachsenen Einrichtungen auch das Potenzial für eine eigene linguistische Forschung boten. Auch hier muss ich das Bild auf einige grobe Striche beschränken. Neben der Terminologieforschung, zu der auch hier in Berlin Arbeiten entstanden, waren die beiden DDR-spezifischen und DDR-weiten Forschungsrichtungen die Fachsprachenforschung in Leipzig und die kommunikativ-funktionale Sprachbetrachtung in Halle. Von beiden gingen unstreitig wichtige Impulse aus, bis hin zur Lehrbuchproduktion. Gleichwohl wird man im Rückblick sagen müssen, dass die Fachsprachenforschung in einer von der sprachlichen Realität nicht gedeckten Rigorosität einem Systemansatz folgte, der die Sprache als ein Ensemble von Fachsprachen ansah, welche als selbstständige Größen behandelt wurden, obwohl sie sich in ihren Elementen stark überschneiden. Die kommunikativ-funktionale Sprachbetrachtung wiederum richtete ihr Interesse vor allem auf Kommunikationssituationen und Kommunikationsverfahren, während sie die für die wissenschaftliche Kommunikation wichtige Typologie der Sachverhaltsbeschreibungen weniger in den Blick nahm. Von steigendem Interesse waren für uns in Berlin wie auch in Leipzig vor allem textlinguistische Ansätze, die es erlaubten, fachsprachlich und unterrichtspraktisch relevante Fragestellungen zu bearbeiten. Für unseren Anspruch, zur Universität notwendig dazuzugehören, waren diese Bemühungen um die Verbindung von Unterricht und Forschung von grundsätzlicher Bedeutung, weil nur so die linguistische Berechtigung eines universitären Fremdsprachenunterrichts zu erweisen ist. Entsprechendes gilt selbstverständlich für seine didaktische Besonderheit als Erwachsenenunterricht. Dennoch blieb bis zuletzt der Nachteil des falschen Kontextes, denn die politisch-ideologische Motivation der Ausgangssituation war zwar vielfach in den Hintergrund getreten, aber keineswegs bedeutungslos geworden. Gehören deshalb die Einrichtung des Hochschulsprachunterrichts in der DDR zu den Verlierern der Einheit? Dass die Neustrukturierung der Universitäten zu einem harten Einschnitt, gerade beim universitären Fremdsprachenunterricht, führte, war unvermeidlich. Der Russischunterricht, der ja doch bisher die stärksten Bataillone gestellt hatte, brach faktisch weg und geriet, ich muss es leider so sagen, in die gleiche Exotenposition, die er auch sonst im westlichen Ausland hat. Dass es trotz ernsthafter Bemühungen der Bildungspolitik in den wiedererstandenen ostdeutschen Ländern nicht gelang, in den Schulen ein im westlichen Vergleich überdurchschnittliches Russischangebot aufrechtzuerhalten, lag nicht am bösen Willen der Verantwortlichen, sondern an der elementaren Wucht des sich fast ganz auf das Englische richtenden Interesses der Lernenden. Für den universitären Fremdsprachenunterricht hätte dies wiederum neue Schwerpunkte und neue Chancen bedeuten können. Gravierend fiel jedoch ins Gewicht, dass es ganz generell zum Hochschulsprachenunterricht in der DDR kaum wirklich Vergleichbares im Westen gab. So gerieten unsere Einrichtungen unter doppeltem Druck. Als Beispiel nehme ich meine Erfahrungen in Sachsen. Der Finanzminister war nicht bereit, uns angemessene Stellenzahlen zuzugestehen, weil auch in Baden-Württemberg, dem günstigsten bundesdeutschen Flächenvergleichsland, das wir finden konnten, solche Stellen nicht vorgesehen waren. Was sich selbst das für uns günstigste und im Vergleich reichste Westland nicht leisten kann, das können wir uns als armes Ostland erst recht nicht leisten, war das Standardargument. Also blieb mir nichts anderes übrig, als die Hochschulleitung mit guten und notfalls auch deutlichen Worten dazu zu bringen, bei den Fakultäten eine Anzahl von Stellen für die Sprachzentren einzusammeln. Zunächst war das auch begrenzt, hoffnungsvoll. Und auch die Verbindung mit der Forschung schien zunächst gesichert. Aber in den Folgejahren nahm der Druck auf die Wissenschaftspolitik zu, weitere Stellen abzubauen. Wenn Hochschulen so etwas zugemutet wird, wollen sie wenigstens bestimmen, wo abgebaut wird. Auch war es selbstverständlich unser Ziel gewesen, die in der DDR-Zeit zerstörte akademische Autonomie wiederherzustellen, ja sogar weiter auszubauen. Akademische Autonomie ist zwar, auch wenn dies von Professoren gern behauptet wird, nicht identisch mit wissenschaftlicher Freiheit, denn diese ist ein Individualrecht. Dagegen bezeichnet Autonomie den Freiraum der Universität als Handlungs- und Verantwortungsgemeinschaft. Für den universitären Fremdsprachenunterricht bedeutet dies zwingend, dass sein Status und seine Möglichkeiten in den Bereich der akademischen Autonomie, also der universitären Verantwortung, fallen. Die Verantwortung für den Finanzrahmen liegt in der Tat bei der Politik, Herr Kollege Tenort. Und den gebe ich dann gerne weiter an die Finanzminister. Akademische Entscheidungen sind aber bekanntlich meist interessegeleitet und folgen überdies oft dem biblischen und durchaus sehr bedenkenswerten Grundsatz, dass wer viel hat, noch mehr bekommt, wohingegen wer wenig hat, auch noch in Gefahr steht, dieses Wenige zu verlieren. An dieser Universität musste bekanntlich unlängst gerade jene Fakultät diese bittere Erfahrung machen, die eigentlich für Bibelexegese zuständig ist. Außerdem trifft jeder seine Entscheidung nach dem Maß seiner Einsicht. Ich bin in den 12 Jahren meines Ministerdaseins in den wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Gremien der Bundesrepublik weit herumgekommen, aber dass mir dabei unter den Verantwortlichen jemand begegnet sei, der auch nur eine Ahnung vom Sinn universitären Fremdsprachenunterrichts gehabt hätte, dessen kann ich mich auch bei angestrengtestem Nachdenken nicht entsinnen. Im Kampf der für das Ansehen und die Finanzen der Universitäten so wichtigen Drittmittel haben Geisteswissenschaftler ohnehin schlechte Karten, woran sie durch ihr notorisches Einzelgängertum nicht ganz schuldlos sind. Und unter den Philologen gilt für den angewandten Linguisten meist das Pauluswort, er sei nur der Geringste unter den Brüdern und fast eine Mistgeburt. So ist die Neigung von Fakultäten und Senaten stark, solche Professuren bei nächstbester Gelegenheit umzuwidmen, was übrigens im deutlichen Kontrast steht zur Stellung der Applied Linguistics in englischsprachigen Ländern, zu denen man ja sonst gerne bewundernd aufblickt. Oder ein für die angewandte Sprachwissenschaft berufener Kollege sucht das Feld der Ehre überall, nur nicht bei linguistischen Problemen, die für die universitäre Sprachausbildung relevant wären. Das Schlimmste jedoch, jetzt trete ich mal richtig, ist ein ganzer Fettnapf, den ich mitgebracht habe, was ich jetzt sage. Das Schlimmste jedoch, was einem Sprachenzentrum nach meinem Eindruck passieren kann, ist es, unter die Obhut oder Oberaufsicht eines Philologieprofessors zu geraten, der vor den sprachlichen Eigenheiten wissenschaftlicher Kommunikation keine Ahnung hat, aber dafür in seinem Urteil dazu umso selbstgewisser ist. Jeden sprach- und interessierten Professor der Naturwissenschaften würde ich da als Schirmherr eines Sprachenzentrums vorziehen. Gibt denn nicht, so möchte man fragen, die zunehmende Internationalisierung und Globalisierung des wissenschaftlichen Lebens die Hoffnung, dass die Bundesrepublik etwas weniger Provinz sein könnte, als sie sich leider in den letzten 15 Jahren in mehr als einer Hinsicht erwiesen hat? Ja und nein. Gewiss bestehen jetzt große Chancen, den universitären Fremdsprachenunterricht in wirkungsvoller Weise mit den Möglichkeiten der internationalen akademischen Mobilität zu verbinden. Dass ein Student mit guten allgemeinsprachlichen Voraussetzungen zunächst in die fachsprachliche Kommunikation eingeführt wird, dann auf diese Weise sensibilisiert im Ausland seine Sprachkompetenz ausbildet, um sich dann zu Hause noch abschließend perfektionieren zu lassen, ist nach meinen in England mit Studenten gewonnenen Erfahrungen ein geradezu idealer Weg zu dem häufig recht leichtfertig beanspruchten Qualitätsmerkmal perfekt in Wort und Schrift. Es gäbe gewiss noch viele andere Möglichkeiten, die neuen Bedingungen sinnvoll zu nutzen. Freilich erfordert dies das klare Bekenntnis zu einem multilingualen Europa und einer multilingualen Welt. Denn das ist in der Tat meine feste Überzeugung. Ein Fremdsprachenunterricht, sei er schulisch oder universitär, der nicht nur Notbehelf ist, sondern zur Normalität gehört, setzt internationale Multilingualität in wechselseitiger, respektvoller Selbstverständlichkeit als gesellschaftliche Norm voraus. Mithin, und jetzt kommt ein vielleicht manchen überraschender Schlussfolgerung, mithin ist die Grundlage eines Bekenntnisses zur Multilingualität die Treue zur eigenen Muttersprache. Stattdessen gilt es in Deutschland heute als modern und weltoffen. Die Herrschaft des Englischen, das wurde schon angekündigt, als der neuen Lingua Franca auszurufen. Wobei einige dann nicht versäumen, ihre sprachgeschichtliche Ignoranz noch durch die Begründung zu demonstrieren, Englisch sei die Lingua Franca von heute, wie Latein die Lingua Franca des Mittelalters gewesen sei. Mir scheint dies allerdings mehr zu sein als nur die blamable Verwechslung der europaweiten Sprache der abendländischen Kultur mit einem mittelalterlichen Verkehrsidiom von Händlern und Seeleuten im östlichen Mittelmeer. Vielmehr deutet dies darauf hin, dass der elementare geschichtlich gewachsene Zusammenhang zwischen Sprache und Denken wie zwischen Sprache und Kultur nicht gesehen und nicht verstanden wird, vielleicht auch nicht verstanden werden will. In der Tat hat das Englische, unbestreitbar, in einer Reihe von Kommunikationsbereichen heute die Stellung einer Lingua Franca im Sinne einer Verkehrssprache für eine begrenzte Anzahl von kommunikativen Aufgaben mit einem beschränkten Repertoire sprachlicher Mittel. Ich nenne hier nur den Flugverkehr, den Tourismus und natürlich für Sie und für uns besonders interessant die Naturwissenschaften. Man bedarf keiner tiefschürfenden Analyse, um festzustellen, dass alle drei ihre Lexeme und ihre grammatischen Strukturen aus dem Englischen beziehen, sich aber gleichwohl in der Reichweite ihrer kommunikativen Möglichkeiten und ihrer propositionalen Komplexität ganz erheblich unterscheiden von der jeweiligen inhaltlichen und rhetorischen Spezifik, einmal ganz abgesehen, die Stewardess oder der Flugkapitän, der einem Flugzeug mit seinem Englisch belästigt, möchte ich nicht in der Situation eines Menschen erleben, der sich in der Physik mit Englisch angemessen ausdrückt, übrigens auch nicht umgekehrt. Jedenfalls ist keine Lingua Franca über die Grenzen ihres Kommunikationsbereichs hinein einsetzbar. Daher gibt es auch nicht Englisch als die generelle Lingua Franca von heute, denn eine solche Aussage ist ein Widerspruch in sich selbst. Eine Lingua Franca ist per Definition eine Sprache für bestimmte Aufgaben mit einem begrenzten sprachlichen Register. irgendwie Englisch zu produzieren, hat jedenfalls mit Sicherheit nichts zu tun mit den Anforderungen universitärer und wissenschaftlicher Kommunikation. Das gilt für Studenten und es gilt ganz gewiss für Professoren. Daraus ergibt sich zwingend die Sinnfälligkeit, ja Notwendigkeit von fachbezogenen Fremdsprachenunterricht und dieser gehört selbstverständlich an die Universität. Gleichwohl steckt auch in dem Gerede von Englisch als der Lingua Franca von heute so etwas wie ein rationaler Kern. Man muss nur die beiden Aussagen, Englisch sei die Lingua Franca von heute wie Latein die von gestern, gleichsam umgedreht miteinander verbinden, um herauszubekommen, was man eigentlich sagen will, dass nämlich Englisch das Latein von heute ist oder doch sein soll. Tatsächlich wird von nicht wenigen Leuten ganz energisch das Ziel verfolgt, Englisch zur führenden Sprache eines neuen wirtschaftlichen und kulturellen Imperiums zu machen. Während alle anderen Sprachen auf den Status einer Haus- und Küchensprache reduziert werden sollen und allenfalls noch einen gewissen Folklorewert haben können. Denn darüber kann doch kein Zweifel bestehen, wer Englisch zum Latein der Gegenwart machen will, drückt seine eigene Sprache und Kultur auf den Status einer sprachlichen und kulturellen Kolonie hinunter. Eine solche Auffassung von der Rolle des Englischen passt leider zu so weit verbreiteten Tendenzen in der deutschen Öffentlichkeit wie dem verächtlichen Abschied von der deutschen Kultur, der prinzipiellen oder desinteressierten, aber jedenfalls pauschalen Ablehnung der deutschen Geschichte, dem schäbigen Verzicht auf die deutsche Sprache. Bei der opportunistischen Herabsetzung des Deutschen spielen leider die deutschen Universitäten eine Vorreiterrolle. Es ist erst wenige Wochen her, dass an der Freien Universität ausgerechnet die Geisteswissenschaften, die wie kein anderes akademisches Gebiet die Verbindung von Sprache und Denken und ihre eigene Verwurzelung in der deutschen Geistesgeschichte kennen müssten, ein Humanities Center etablierten. Herr Vizepräsident, dass ich an dieser Stelle die Freie Universität erwähne und nicht die Humboldt-Universität, ist nur der Aktualität geschuldet und nicht der Loyalität zu meiner Alma Mater, denn diese hat sich ihrerseits schon mehr als einmal einer solchen neudeutschen Narretei befleißigt. Wenn das so weitergeht, werden am Ende die deutschen Universitäten wie das ganze Land genauso erbärmlich dastehen wie verdientermaßen die deutsche Beteiligung am letzten Eurovisionswettbewerb, der übrigens, ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, inzwischen von Rundfunk- und Fernsehsprechern als Eurovision gesprochen wird. Denn so war, und das nicht zum ersten Mal, dieser sogenannte deutsche Beitrag. Gesichtslos, ohne erkennbare Herkunft, ohne nationale Note, langweilig und uninteressant, eben weltoffen und um keinen Preis der Welt auch nur annähernd deutsch, so weltoffen, dass wir uns nicht einmal selber noch als etwas Eigenes wahrnehmen, geschweige denn von anderen wahrgenommen und geachtet werden. Wird es schließlich und endgültig so weit kommen? Ich hoffe nicht. Und ich setze darauf die geschichtliche Erfahrung, dass Entwicklungen dann kurz vor ihrem Ende stehen, wenn sie sich zu überschlagen drohen. Auch dass die vorherrschende Denke keine Ansichten von Einsicht und Umkehr zeigt, ist kein überzeugendes Argument. Und jetzt sage ich was ganz Böses. Hätte man im September 1989 jene bundesdeutschen Intellektuellen versammeln wollen, welche die deutsche Einheit noch nicht abgeschrieben hatten, hätte man kaum einen Raum dieser Größe dafür benötigt. Ich hoffe auf eine Einheit in Vielfalt und auf ein Europa, das einem Blumenstrauß gleicht mit vielen Farben, Formen und Düften. Ob freilich dann die deutschen Universitäten einsehen würden, dass universitärer Fremdsprachenunterricht eine Normalität und kein Notbehelf ist, das wage ich dennoch kaum zu hoffen. Aber wenn es weiterhin sprachliche Vielfalt gibt und die deutsche Sprache weiterlebt, dann könnte man ja wenigstens weiter darüber diskutieren. Ich danke für die Aufmerksamkeit.